Was hast du diesmal für eine Story dabei?
Ich habe ja gestern saß ich, oh, erstmal hier schön.
Prost.
Mein Weinglas. Gestern saß ich in dieser Musikschule, die für mich so langsam der schrecklichste Ort in Frankfurt wird.
Wegen dieser Mutter da?
Ja, allgemein. Also ja? Ich habe ja nichts gegen Musikschulen im Allgemeinen und auch nichts gegen die im Besonderen, nur gegen die anderen Eltern. Die finde ich alle irgendwie... das nervt mich
alles. Alle?
Nicht.
Ich finde nur die eine.
Ja, die eine, die sticht besonders heraus, aber es gibt halt auch so andere Sachen, dass die da alle immer mit ihren fetten SUVs vorfahren und dann auch noch so ganz dreist halt den Hof zu parken. Also,
das ist halt Frankfurt.
Nee. Ja, aber das finde ich halt krass so, weil die kommen alle, um kleine Kinder zu holen oder zu bringen. Und trotzdem stellen sie sich so in den Hof, dass ein kleines Kind nicht richtig durchkommt. Wo ich denke so, also da war halt so eine Frau, die parkte halt so dreist einfach, dass halt alle Leute hintereinander an ihrem Auto vorbeilaufen mussten. So. Mhm. Und so, das finde ich so zum Kotzen. Und wie gesagt, diese eine super üble Mutter und ja, es ist halt alles so diese Sachsenhausen gehobene Mittelschicht. Bäh.
Snob.
Naja, jedenfalls, das wollte ich auch gar nicht eigentlich erzählen, sondern eigentlich wollte ich erzählen, dass ich dann da saß und so meinen Gedanken nachhing, möglichst mit niemandem kommunizieren und kam dann auf die Frage, ob es denn einen... ob ich denn einen weiblichen Antihelden kenne. Und mir fiel halt keiner ein. Mhm. Was macht man, wenn einem nichts einfällt? Man fragt seine Twitter-Follower. Und das hat wirklich super geklappt diesmal. Das hat eine gewaltige Resonanz ausgelöst. Und erstmal habe ich total viele Vorschläge bekommen. Zum Beispiel von March, Bridget Jones. Von Nios Becky Sharp von 1935, sagt mir jetzt nichts.
Mir auch nicht.
Nios schlug außerdem noch die Frau aus My Fair Lady vor, wobei ich da sagte, ich finde sie zu passiv. Sowie Ellen Ripley, worüber sich dann eine Debatte entspannt, über die, auf die ich gleich noch kommen werde. Hier MTU schlug Frances H. vor, kenne ich auch nicht. Lesegefahr schlägt New Girl, die Serie, vor oder Hannah aus Girls. Evo to Me hat auch noch mal Bridget Jones in die Runde geworfen. Ja, sag.
Angelina Jolie in Durchgeknallt, Girl Interrupted.
Ah, warte mal, lass mich noch mal weiter.
Ich weiß nicht, wie die da heißt.
Gucken.
Das ist übrigens die beste Rolle, die Frau jemals gespielt hat, glaube ich.
Ja, es ist vor allem die erste einzige Rolle, wo sie nicht das Badass Girl. Wobei das ja jetzt ganz spannend ist bei dieser Diskussion, was ist denn eigentlich ein Anti-Held? Da fällt mir immer Barbara Havers aus den Elizabeth George Krimis ein. Dick, unattraktiv, einsam, fehlernährt von Zwei Flüsse war dieser Hinweis.
Kenne ich zwar nicht, klingt aber gut.
Noch jemand?
Wolltest du das Metzlers Literaturlexikon dafür nutzen jetzt? Weil ich habe es gerade weggeräumt.
Solipsismus, das konnte ich auswendig, was ich dazu sagen wollte. Solipsismus schlug Juno vor. Also es gibt tatsächlich eine ganze Reihe weibliche Superhelden. Roseanne Barrs Rolle in She is Evil oder She Evil schlug Ash Ketch vor. Ash Ketch. Und naja, jedenfalls über diese super Diskussion, die sich da ergab auf Twitter, kam dann halt die Frage auf, was ist denn eigentlich ein Anti-Held denn? Und so sah ich jetzt auch so die Antwort der meisten Laien. Ich verstand halt einen Held als jemanden, dem es an klassischen Heldentugenden wie Mut, Stärke, übernatürlichen Kräften, Intelligenz und so weiter fehlt, der aber ein großes Herz hat und aufgrund dessen am Ende dennoch triumphiert. So klassische Beispiele für mich waren halt Charlie Chaplin, Buster Keaton, Woody Allen, Ronald Weasley, sowas halt, nicht? Um mal ein paar zu nennen. Und Nius, genauso wie Evo Tumi, die beide so einen literaturwissenschaftlichen Hintergrund haben, meinten halt, nee, ein Antiheld wäre in der Literaturwissenschaft eigentlich ein amoralischer Held. Eben Ripley oder hier Clint Eastwood in Für eine Handvoll Dollar oder Han Beatrix Solo. Kiddo. Beatrix Kiddo wurde auch von denen ins Spiel gebracht. So. Und die erzählten auch nochmal so verschiedene Unterarten aus, also es gibt so diesen, was ich dann immer Held wider Willen nannte oder so zufälligen Held, das wäre so ein Bilbo Beutlin Typ oder jemand, der so rein fällt in sein Abenteuer, ja, ohne es wirklich zu wollen. Eine andere Variante des Antihelden war hier Han Solo, der es eigentlich aus niederen Beweggründen macht, alles so. Der will halt irgendwie Kohle ja die ganze Zeit haben. Und darum geht's ja an ursprünglich, im ersten Teil zumindest. Aber halt, obwohl er halt niedere Beweggründe hat, halt Heldentaten vollbringen.
Ja, aber diese Gründe ändern sich ja auch oder geraten in den Hintergrund.
Ja, das ist aber, da haben wir auch diskutiert. Ich meine, meines Erachtens ist halt so eine, ein Wandel einer Heldenperson ist auch ein klassisches Erzählmuster im Anti-Helden, wie auch immer du ihn jetzt definieren würdest. So, wie ist das? So irgendwie sagt doch auch Galadriel zu Pippin oder so, du wirst deinen Mut schon finden oder so. Und, ja. Oder irgendeinem dieser Hobbits. Also das ist halt auch schon klassisch, dass jemand halt startet als Loser und dann im Laufe der Geschichte zum Helden aufsteigt. Das wäre jetzt aber halt wieder diese meine Lesart, die offensichtlich so bei Otto Normalbürger aber weiter verbreitet zu sein scheint als in der Literaturwissenschaft. Wobei ich ja als Anhänger der Ordinary Language Philosophie da auch schon wieder sagen würde, so, wir sollen von der normalen Sprache ausgehen und wenn der Normalo den Anti-Helden als Normalo versteht, dann ist da wahrscheinlich einiges dran, auch wenn die Literaturwissenschaft das anders sieht.
Jedenfalls naja, du hast jetzt zwei Vertreter gehabt. Ich habe auch Literaturgeschichte immerhin studiert und diese Definition des Anti-Helden war mir jetzt völlig neu.
Die haben gute Argumente gebracht, also die haben nicht so, das klang alles sehr fundiert, wie die das darlegten. Ich habe das ja auch nachgeschlagen. In der deutschen Wikipedia war mehr meine Variante, aber in der englischen Wikipedia war mehr die Variante, die die vertraten, drin. Und dann habe ich halt auch hier in Metzlers Literaturlexikon geschaut, das nochmal einen ganz anderen Faktor aufs Tapet gebracht hat, nämlich, dass ein Antiheld ein passiver Held sei. Jemand, der nicht agiert, sondern der halt reagieren muss, mit dem etwas geschieht. Das ist also nochmal eine andere Variante.
Und ja, das ist halt der Loser, der irgendwie in so ein Abenteuer reinschlittert, in dem man dann, auch ohne es zu wollen, Heldentaten verbringt.
Das könnte man so sehen. Jedenfalls kam ich dann darauf, auf die Frage, wie denn man jetzt einen Helden oder einen Protagonisten nennen sollte, der eben so ein normaler Typ ist, der halt keine besonderen Fähigkeiten hat, aber am Ende trotzdem als Held hervor oder als Sieger hervorgeht. Und und da wurden halt kleine Mann vorgeschlagen oder Comic Relief, der Tramp ist halt auch ein eigener Trope von Charlie Chaplin, der Tramp, Verlierer auch einfach nur als Kategorie, wobei er ja gewinnt am Ende, das war ja mein Aspekt. Underdog oder Schelm oder Trottel, sowas. Also so, ist ja auch der Schelmenroman, ist ja auch eine klassische Gattung. Und Textgrün warf dann noch ein einen aus dem Postkolonialismus stammenden Begriff, nämlich den Subaltern. Jemanden, der aus einer sozial niederen Gruppe kommt oder sowas, halt wenig angesehen. Das finde ich auch eine ganz, ganz nette Lesart, so vielleicht ist es ja auch das. Es war jedenfalls eine sehr spannende Geschichte auf Twitter. Hatte ich gestern den ganzen Nachmittag dann mit verbracht, mich mit diesen verschiedenen Ansichten auseinanderzusetzen. Und das führt ja auch dazu, als gute Überleitung, dass wir hier sagen können, dass jetzt der Spätfilm einen eigenen Twitter-Account hat. @spätfilm, natürlich mit AE, weil Twitter kennt keine Umlaute. Das heißt, wer Film-Fun-Facts erfahren will, aber vor allen Dingen über neue Folgen informiert werden möchte und keinen Podcatcher hat, wo das automatisch reinfällt oder auch sonst allgemeine Infos zu uns und unserem Podcast haben will, der kann Spätfilm folgen.
Juhu!
Spitze, nicht? Und in dem Sinne fangen wir mal an, oder?
Isn't it obvious to you, Mr. Vole, that you will be regarded as the principal and logical suspect in this case? I'm very much afraid you'll be arrested.
But I've done nothing. Why should I be arrested? I mean, this is England. You don't get arrested or convicted for something you haven't done.
We try not to make a habit of it.
Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spätfilm.
Kino in deinem Gehörgang.
Wir haben heute ein moralisches Dilemma, Paula.
Welches?
Wir spoilern.
Das machen wir doch immer.
Ja, aber den Film, den wir geguckt haben, der fordert uns am Ende auf, nicht zu spoilern. Damit endet der Film, dass man ihn nicht spoilern soll. Die Frage ist, halten wir uns an das Gebot des Films oder sagen wir, das ist jetzt über 50 Jahre alt, das können wir brechen?
Das können wir brechen, weil es sich an die Kinogänger richtet und der Film läuft schon lange nicht mehr bei uns im Kino.
Ja, es könnte ja auch sein, dass halt unsere Hörer und Hörerinnen den Film noch nicht gesehen haben und ihn gerne gucken wollen und dann nicht gespoilert werden wollen.
Dann sollten sie schleunigst ausschalten.
Und vielleicht könnten sie ja noch die Inhaltsangabe, bis es dann zu den vielen Turns kommt, mithören. Oder machen wir es andersrum. Bevor ihr jetzt ausschaltet, liebe Hörer und Hörerinnen, machen wir doch mal ein kurzes Fazit. Wie hat dir der Film gefallen, Paula?
Was jetzt am Anfang schon? Sehr gut.
Sehr gut?
Sehr gut, ja.
Ich muss sagen, er hat mir gut gefallen. Also, als wir ihn geguckt haben und kurz danach, dachte ich auch noch so, boah, geil, super Film, krass und so. Aber je länger es her ist und wir haben ihn ja ein bisschen sacken lassen, desto mehr dachte ich mir so, oh, ja, das ist solide inszeniert, spannende Story, aber so bis nach ganz oben fehlt mir dann doch noch was. So. Zum Beispiel,
also ich finde es kurzweilig und raffiniert.
Das stimmt. Aber hatte der Film eine Botschaft?
Nein, das war reine Unterhaltung.
Muss ein Film eine Botschaft haben, um ganz gut zu sein? So, Hitchcock hat auch keine Botschaften gehabt. Ne? Nee, ja, ich glaube auch, dass es... Also ich hab so an einer oder zwei Stellen mal gelesen, es wäre eine Kritik am Gerichtssystem. Ach so, lass uns vielleicht erstmal sagen, welchen Film wir geguckt haben.
Das ist ja mal eine ganz exzellente Idee.
Ja, welchen Film haben wir denn geguckt?
Zeugin der Anklage.
Von Billy Wilder. Und wie der Titel schon verraten lässt, handelt es sich um einen Gerichtsfilm. Ich kann nochmal ganz schnell in meine Unterlagen gucken, welche Genres ich ihm zugeordnet hatte. Gerichtsfilm, Gerichtsdrama, was hat er noch? Ein Whodunit und eine Literaturverfilmung, denn also ein Whodunit ist quasi ein Unterart des Krimis, wo der Zuschauer im Unklaren gelassen wird. So. Weißt du, ja. Kennst du ja, bei Tatort gibt's ja die Tatorte, wo man in der ersten Szene den Mord sieht und du gleich weißt, wer es ist. Und dann gibt's die Tatorte, wo du es halt nicht siehst und nur die Leiche wird gefunden und die Polizisten müssen dann herausfinden, wer who done it. So. Und Literaturverfilmung, denn das Ganze geht auf ein Stück von, hier, wie heißt die Gude?
Das ist kein Stück, sondern eine Kurzgeschichte von Agatha Christie.
Erst eine Kurzgeschichte, aber sie hat es dann später auch nochmal selbst als Stück adaptiert.
Ach, das habe ich nicht gelesen. Mhm. Ich dachte, jemand anders hat es gehört.
Nee, ich glaube, sie war es selbst, weil es sich schon so schnell als Erfolg herausstellte. Ja, also das wurde wiederholt abgedruckt irgendwie und dann hat sie da selbst nochmal, glaube ich, eine Theateradaption draus gemacht, meine ich, gelesen zu haben. Aber du bist ja voll vorbereitet, Paula. Sag mal, woher kommt das denn?
Ich bin gar nicht vorbereitet. Ich bin heute nur nicht ganz so müde wie sonst.
Ah, ich verstehe. wo war ich denn eigentlich? Ach so, genau. Ich hatte an manchen Stellen gelesen, dass der Film eine Kritik am Jury-System darstellen solle. Nach dem Motto, dass das Jury-System dazu, also ein Gerichtssystem, das mit einer Jury fungiert, dazu tendiere, nicht den wahren Mörder zu verurteilen, sondern nur den mit dem schlechtesten Anwalt quasi.
Aber das wäre ja bei einem Prozess ohne Jury oder Schöffen genauso.
Ja, da scheint so eine Art, also die Meinung, die da vertreten wird, ist wohl, dass ein Richter mit einer juristischen Ausbildung sich da weniger übertölpeln lässt als eine Laienjury.
Ja, aber der hat ja immerhin noch die Möglichkeit und auch die Aufgabe, halt nachzufragen. Und halt auch irgendwie Sympathien oder wie zu hinterfragen.
Ja, das kann natürlich sein. Ich fand auch nicht, dass das, wenn es ein Motiv war, dass das herauskam. Denn das Gegenteil war ja der Fall. Der Protagonist Sir Wilfried, der den Rechtsanwalt gespielt hat, der wurde uns ja sehr sympathisch gemacht, uns ans Herz gelegt und der hatte ja auch ziemlich am Anfang irgendwie gleich dieses Klischee des rechtschaffenden Anwalts, der nur den Mandanten vertritt, der unschuldig ist, an den Tag gelegt. Also er hat ja da, als er das erste Mal auf den potenziellen oder mutmaßlichen Mörder stieß, wie ist der?
Mr.
Vowell, als er das erste Mal auf den schieß, hatte den ja gleich so ins Kreuzfeuer in seinem Büro genommen, um den, ja, um halt so selbst zu prüfen, ob der unschuldig ist und davon abhängig zu machen, ob er das Mandat übernimmt.
Das wurde aber nicht gesagt, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Er möchte sicherlich herausfinden, was die Wahrheit ist, aber impliziert nicht, dass er auch nur Unschuldige verteidigen möchte.
Nee, das sagt er nicht explizit, aber das wird, ich glaube, in der Bildsprache und der Art der Inszenierung geht das klar heraus. Er unterzieht sowohl Leonard, sagtest du, als auch die Frau Christine, Christine diesen Monokel-Test. Mhm. Also er benutzt sein Monokel, mit dem er Licht reflektiert, als Verhörlampe.
Also der blendet die.
Genau, er blendet die und Leonard kann halt diesem Licht standhalten, während Christine das nicht kann. Und das ist, glaube ich, so ein Indiz für ihn, dass Leonard halt ehrlich ist. Und er entscheidet sich halt auf alle Fälle erst am Ende der Szene dafür, Leonard zu verteidigen, nachdem er halt die ganze Story gehört hat. Aber lass uns doch mal die Handlung in 5 Sätzen zusammenfassen. Paula hat sich Notizen gemacht, das sind 2 DIN A4 Seiten, engst geschrieben, kleinste Schrift, die man auf dem Computer auswählen kann, wo sie die Handlung zusammengefasst hat. Und das musst du jetzt auf 5 Sätze komprimieren.
Das sind nicht mal 5 Abschnitte.
Sir Wilfried kommt aus dem Krankenhaus.
Ja.
Ich fange an.
Er hatte,
ich glaube, einen Herzinfarkt und soll auf jeden Fall gesundheitlich soll kürzer treten. Keine Zigarren mehr, kein Alkohol mehr und keine Gerichtsverhandlungen mehr, sondern
keine zu anstrengende, also noch die einfachen Fälle übernehmen.
Bettruhe und da kommt gleich packt Billy Wilder, der Regisseur, halt da ein typisches Erzählmuster rein, nämlich Sir Wilfried ist der unwillige Patient und er hat eine gestrenge Krankenschwester, die ihn immer wieder maßregelt und er versucht halt, sie zu hintergehen und sie auszutricksen und ist eigentlich schon aber nach verschiedenen Versuchen bereit, sich jetzt endlich ins Bett zu legen, was sie von ihm verlangt, als ein Kollege von ihm ankommt, der einen spannenden Fall hat, den Sir Wilfried dann auch eigentlich erst ablehnen will, weil er quasi zur Vernunft gekommen ist. Aber dann sieht Sir Wilfried, dass der Kollege eine Zigarre in der Brusttasche stecken hat und entscheidet sich kurzerhand um an diese Zigarre zu kommen und sagt so, ja, er will sich die Story mal anhören und nur dann seinen Rat geben. Und da hört er eben das, sagen wir nochmal, wie der Mann heißt?
Leonard Wohl,
ein des Mordes an einer reichen Witwe, mit der er befreundet war, angeklagt ist und die Story, die Leonard Wohl ihm auftischt, erscheint Sir Wilfried plausibel, dass er nämlich unschuldig ist und er beschließt, die Verteidigung zu übernehmen. Und jetzt darfst du mal hier weitermachen.
Achso, ja.
Das war jetzt ein Satz von mir.
Genau. Das waren vielleicht zwei Sätze.
Als nächstes tritt die Frau auf den
Plan. Genau. Ja, also Mrs. Wohl ist die Einzige, die Mr. Wohl ein Alibi geben kann, nämlich dass er zur fraglichen Tatzeit bereits zu Hause war oder gerade nach Hause gekommen ist. Mrs. Wohl kommt auch in die Kanzlei, warum, weiß ich nicht so wirklich. Und bespricht sich halt mit den Verteidigern.
Weiß ich auch nicht mehr, habe ich auch vergessen.
Ja, warum der nicht da war.
Jedenfalls in der Besprechung sagt hier Sir Wilfried ihr noch, dass es ein ziemlich dünnes Alibi ist, denn sie als liebende Ehefrau ihrem Mann.
Richtig, und sie bringt sich da quasi schon selber in Zweifel oder also anhand ihres Verhaltens kommen die Anwälte, das heißt der Sir Wilfried und der ursprüngliche Anwalt von Mr. Wohl, schon zu dem Schluss, dass die Frau ihrem Mann eigentlich nichts Gutes möchte.
Mhm.
Ja, kann man das so sagen?
Also, ich glaube, sie werden skeptisch, aber sie sind ja noch nicht. Achso, genau, sie wollen nicht, dass sie aussagt dann, oder?
Ganz genau.
Und dann beginnt der Prozess?
Nee, sie sagt nämlich schon sie sagt in der Kanzlei schon, dass ihr Alibi gelogen ist.
Oha.
Ja.
Okay.
Sie behauptet nämlich, dass Leonard wesentlich später nach Hause gekommen ist und Blut am Ärmel hatte.
Da hatte er aber ja auch irgendwie ein Alibi, also eine Ausrede, irgendwie er hätte sich geschnitten
hätte, aber dass er halt zur fraglichen Zeit nicht zu Hause war, stellt sie da klar, weshalb sie dann halt auch nicht als Zeugin für den Angeklagten geladen wird, sondern überraschenderweise als Zeugin der Anklage auftritt.
Das passiert dann, also nächster Akt quasi, der klassische Court-Movie beginnt, wir sind vor Gericht und es werden die verschiedenen Zeugen geladen und auf einmal ruft die Anklage ihr Christine als Zeugin auf.
Genau, und alle, vor allem Leonard, sind ganz entsetzt.
Ja, auch Sir Wilfried fällt aus allen Wolken, obwohl er so der alte Hase ist und eigentlich schon alles vor Gericht gesehen hat.
Ja. Und vor Gericht steht sie ja dann halt auch unter Eid.
Mhm.
Und revidiert ja das zuvor bei der Polizei gegebene Alibi.
Ja, und damit sieht es sehr, sehr schlecht aus von unseren Angeklagten. Alles sieht danach aus, als würde er verurteilt werden, bis plötzlich ein unerwartetes Ereignis eintritt, was so unerwartet ist, dass ich mir da während des Films Deus Ex Machina, ich weiß nicht, wie es
heißt,
Deus Ex Machina aufgeschrieben habe, um dann später aber doch nicht dazu zu schreiben. Was passiert denn?
Eine Frau ruft anonym in der Kanzlei an und möchte mit Sir Wilfried sprechen, sich mit ihm treffen.
Mhm.
Was sie dann halt auch tun.
Mhm.
Also Sir Wilfried und ich habe leider vergessen, wie der alte Der erste Anwalt von Mr. Bowl heißt.
Also ist ja eh nur ein Statist.
Ja, der spricht irgendwie auch nichts irgendwie. Ja. Die beiden treffen sich jedenfalls mit dieser unbekannten Frau am Bahnhof, geben ihr Geld und sie gibt ihnen dafür Briefe von Mrs. Vole an einen gewissen Max. Und diese Briefe sind dann auch Auslöser für eine Kehrtwende im Prozess, am nächsten Prozesstag.
Denn darin steht quasi, dass sie ihn ans Messer liefern will.
Dass sie Mr. Vole.
Genau, dass sie Mr. Vole ans Messer liefern will, damit sie halt mit ihrem Lover in Zukunft zusammenleben kann, obwohl halt Mr. Vole eigentlich unschuldig ist.
Genau, und dadurch ist dann quasi erwiesen, dass ihre Aussage, dass ihr Angetrauter erst nach der Tat wieder nach Hause, nach der Tatzeit nach Hause gekommen ist, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber
damit wird halt ihr eigenes Alibi, ihre eigene Aussage wird halt total in Zweifel gezogen und sie hat dann auch so einen Zusammenbruch vor dadurch, Gericht, wo sie dadurch, alles gesteht.
Stellt sich ihre Aussage eben als Meineid dar. Ja, und Mr. Vole wird freigesprochen.
Ja, Ende gut, alles gut. Denkt man sich. Und jetzt, werte Damen und Herren, fangen die diversen Wendungen des Films an. Das heißt, wenn ihr wirklich nicht wissen wollt, und ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die diesen Film gerne ungespoilert gucken wollen, denn es ist wirklich spannend, was jetzt passiert, dann solltet ihr jetzt ausschalten.
Also ich finde den Film bis hierhin auch schon
sehr spannend. Ich war auch durch die Bank weg gut amüsiert. Ich hatte nie irgendwie Langeweile.
Genau, aber jetzt wird's halt einfach richtig geil, ja. Weil die Marlene und Sir Wilfried.
Das haben wir noch gar nicht gesagt. Das Christine wird gespielt von Marlene Dietrich.
Genau. Also, die Zeugin der Anklage und der Verteidiger, der soeben einen Fall verloren hat, treffen sich mehr oder minder zufällig alleine im inzwischen leer gewordenen Verhandlungssaal wieder, wo Christine Vole, alias Christine Helm, denn im Laufe des Prozesses wurde ihre Heirat oder die Rechtmäßigkeit ihrer Heirat mit Mr. Vole in Zweifel gezogen, berichtet also Sir Wilfried, dass die ganze Geschichte nur ausgedacht war, dass Mr. Vole wohl vor der Tatzeit nach Hause gekommen sei und dass die Frau, die diese Briefe an Max überbracht hat, sie selbst gewesen sei in perfekter Maskerade und die Briefe entsprechend nur erfunden sind. Also Max ist hauptsächlich erfunden.
Ja.
Also warum hat sie es getan? Aus Liebe.
Ja,
ja, weil das Alibi einer liebenden Frau wenig Gewicht hat vor Gericht. Ja. Deswegen musste sie alles so umdrehen, um ihren Mann quasi vor dem Galgen zu retten. Das heißt, sie hat einen Meineid auf sich genommen und sich selber schlecht gemacht, ja, nur um ihn vor dem Gefängnis und der Todesstrafe zu retten.
Man denkt, oh Gott, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, aber damit ist, das war noch nicht der letzte Turn, sondern es geht weiter. Wie twistet der Film sich weiter?
Was auch noch wichtig ist, dass Sir Wilfried ziemlich erbost ist, ja, weil das hatten wir jetzt am Anfang. Er ist ja hintergangen worden, er fühlt sich ja nicht nur so. Ihm stinkt es auch gewaltig, dass er die Wahrheit einfach nicht gesehen hat. Ja? Und dass da irgendwas passiert ist in diesem ganzen Prozess, was er nicht wusste.
Ja.
So. Dann kommt auch Leonard in den Gerichtssaal zurück, wo sich Christine ihm an den Hals wirft und sie eigentlich mit ihm feiern möchte. Denn Leonard ist leider ziemlich abweisend ihr gegenüber, was auch sofort erklärt wird, als noch so ein Schnittchen den Gerichtssaal betritt.
die eine fantastische Chekhovs Gun ist, denn das Schnittchen sitzt die ganze Zeit im Publikum und er hält sich dort mit der Krankenschwester von Sir Wilfried und wir denken die ganze Zeit, sie ist halt einfach so eine unwichtige Statistin.
Eine Komparsin.
Genau, aber dann am Ende zeigt sich heraus, dass sie nämlich eine Geliebte ist, die auch vorher
die Geliebte
von Leonard, die auch vorher schon angedeutet wurde, denn da gab es schon mal während der Verhandlung kam so eine Anekdote, wo er irgendwie mit einer jungen Frau in einem Reisebüro gesichtet wurde da aufgedeckt und das hatte er dann auch wieder eine Ausrede für. Aber es stellt sich heraus, dass Leonard tatsächlich das junge Schnittchen liebt und Christine nur benutzt hat, um ein Alibi zu bekommen.
Denn er hat in Wirklichkeit, also gut, dass er tatsächlich die alte Frau umgebracht hat, das war ja schon vorher klar, ne? Genau, aber eigentlich wollte er sich mit seiner, wie er sie vorstellt, Verlobten ins Ausland absetzen.
Mhm.
Mit dem Geld von der alten Dame, dem Mordopfer.
Das lässt Christine sich aber nicht gefallen, sondern... Genau,
denn sie hat ja gerade eben aus Liebe für ihn gelogen, ja? Und nun wird sie, also diese Liebe, bitter enttäuscht. Sie greift zur Tatwaffe aus dem Mordprozess.
Genau, die da noch
Messer,
so...
Das Messer, was da noch so rumliegt.
Eine Schere, ne? Ist es, glaube ich, oder?
Das ist ein Messer.
Oder ein Messer, gut. Dann,
ein Blutmesser oder was.
Das da halt noch so rumliegt als... klar ist natürlich so, dass vor Gericht liegen immer Messer so rum, die da als Beweismittel eingesetzt wurden. Die räumt keiner weg, wenn der Prozess vorbei ist. Die liegen einfach noch auf dem Tisch rum.
Jedenfalls ersticht sie also den Mann, den sie ja eigentlich so sehr liebt.
Genau, aus Wut... Und Liebeskummer ersticht sie ihn dann. Ja. Sie wird abgeführt von den Gerichtsdienern, die natürlich zu spät kommen. Auch nach einer wunderschönen Szene, super Hollywood-Klischee. Die Krankenschwester von Sir Wilfried fühlt ungefähr 2 Sekunden lang den Puls von Leonard und sagt dann, ihm ist nicht mehr zu helfen.
Das hast du natürlich schon gleich gesehen.
Ja? Das ist, wenn jemand Puls fühlt, dann ist immer klar, dass der Typ schon tot ist. Aber es ist total absurd, jemandes Puls zu fühlen, der gerade ein Messer in den Bauch bekommen hat.
Sie hätte ihm eigentlich eher die Wunde zudrücken müssen.
Ja, er muss die Blutung stillen und nicht gucken, ob er noch Puls hat. Das ist voll albern.
Ich wollte das wissen, ob es sich noch lohnt, die Wunde zu stillen.
Ja, hat keinen Zweck mehr. Das ist ja einfach nur ein Symbol dafür, dass alles das.
Ja, das ist halt auch so eine Pflegerin, ist ja keine Krankenschwester, weißt du?
Ja, keine Ahnung.
Die war ja nur dafür da zu gucken,
jedenfalls,
dass Sir Wilfried seine Medikamente nimmt.
Aber da hat sie dann einen Sinneswandel, nämlich in der letzten Szene. Sie sagt zu Sir Wilfrieds Butler, er soll den geplanten Urlaub oder die Kur abblasen. Und befiehlt Sir Wilfried, seinen Schnaps zu nehmen, den er die ganze Zeit in einer Thermoskanne, wo angeblich Kakao drinne sein soll, mit sich rumschleppt und sich auf die Verteidigung von Christine vorzubereiten.
Richtig.
Denn die Frau findet Sir Wilfried dann so spannend, dass er beschließt, dass dies dann doch nicht sein letzter Fall war, sondern dass einer mehr immer noch geht. Und damit endet der Film.
Und die 5 Sätze der Inhaltsbeschreibung.
Genau, und der Film endet dann damit, dass nochmal während des Abspanns die Stimme aus dem Off uns verbietet zu spoilern, damit wir anderen nicht den Spaß am Film nehmen, was wir hiermit getan haben.
Ja, was würdest du sagen? Ist denn Christine Wohl oder Christine Helm eine Anti-Heldin?
Sie ist ja überhaupt keine Heldin, sondern der Held in unserem Stück ist ja eindeutig Sir Wilfried.
Also ich finde schon, dass sie eine Heldin ist.
Nein, sie ist ja die Antagonistin. Sie tritt zunächst ja als klassische Antagonistin aus. Das ist ja auch erst Klischee so. Sie ist Deutsche, klar, gespielt von Marlene Dietrich, die auch noch als eiskalt, blond, berechnend Klischee der Deutschen im Film halt quasi. Und erst am Ende kommt ja der Twist, dass sie doch gar nicht so ist, sondern dass das alles Maskerade ist, sondern dass sie in Wirklichkeit eben liebende Ehefrau war und das nur gespielt hat und total,
dann wäre sie ein amoralischer Held.
Sie ist kein Held, sie ist der Antagonist, ja. Also es wird zwar am Ende durch einen Twist relativiert, aber sie ist ja nicht die Person, um die sich der Film dreht, auch wenn der Film nach ihr benannt ist, sondern Sir Wilfried ist der Protagonist des Films. Es wird sehen, wir bleiben immer bei ihm. Wir kriegen den ganzen Film aus seiner Sicht erzählt. Überhaupt so würde ja nur das Whodunit funktionieren.
Aber es ist ja auch schon klar, dass der Prozess, wie der Prozess um Christine Helm ausgehen wird. Ja, dass er Sir Wilfried an ihrer Seite weiß.
Naja, sie wird schuldig, aber...
Und die Wahrheit.
Sie wird schuldig gesprochen, aber die Umstände, weswegen wird sie dann irgendwie mildernde Umstände, so nennt man das, bekommen. Aber mit dem, dass sie nicht der eiskalte Engel ist, wie sie erscheint, das führt uns dahin, dass das Leitmotiv des Films nämlich die Täuschung ist. Und die zieht sich wirklich wunderschön durch den ganzen Film. Das fängt schon durch diesen Zwiespalt mit Sir Wilfried und seiner Krankenschwester an, wo halt Sir Wilfried die ganze Zeit versucht, die zu hintergehen, indem er doch raucht und heimlich Schnaps trinkt und am Ende aber dann herauskommt, dass die Krankenschwester das die ganze Zeit wusste und doch wieder halt die Oberhand behielt, indem sie halt ihn total durchschaut hat. Mhm. Das ist halt, und so haben wir ganz viele Szenen, wo halt dieses Täuschungsmotiv uns eingeführt wird. Zum Beispiel auch dass die Situation, wie ich ja schon sagte, warum er den Fall überhaupt annimmt, ist ja, dass er eigentlich eine Zigarre schnochen will und er vordergründig nur so tut, so ich will dem Kollegen helfen, aber eigentlich ihn nur in sein Büro locken will, damit er ihm eine Zigarre abknüpfen kann und dann erst halt aber darauf geführt wird, was das für ein spannender Fall ist.
Ja.
Und so gibt's lauter kleine Details, die halt dieses Motiv uns vor Augen führen, dass es nicht so ist, wie es zu sein scheint.
Ja, das hast du gut extrahiert. Also,
vielen Dank.
Ja,
ist aber auch nicht auf meinen Mist gewachsen. So. Ich lese ja wieder jede Menge. Ihr wisst das ja.
Ja, gut. Aber trotzdem erscheint mir das ziemlich plausibel.
Ich möchte
und auch der dieser Blendtest mit dem Monokel. Das erscheint mir halt auch fragwürdig. Also du hast gerade oder vorhin gesagt, dass man da sieht oder dass Sir Wilfried durch diesen Test zu erkennen meint, dass Leonard wohl unschuldig ist, während seine Ehefrau wohl was zu verbergen hat. Ja,
ja, so wird es uns erstmal suggeriert.
Ja, genau. Aber andererseits ist es halt auch nicht so klar, was Sir Wilfried mit diesem Test eigentlich bezwecken will. Das Einzige, was wir halt sehen, ist, dass Leonard nicht wegschaut, sondern halt trotz dieses Geblendetwerdens Sir Wilfried offen ins Gesicht blickt und seine Fragen beantwortet. Und dass halt die Christine das halt nicht schafft, sondern dass sie halt ihre Augen beschattet und halt, ja, also sich oder ihr Gesicht halt versteckt.
Nee, das ist ja zum nächsten
Mal. Also ich meine, natürlich passt das auch, weil sie ja nicht will, dass die Wahrheit ans Licht kommt, ja?
Ich glaube, es ist wieder dieses, es ist nicht so, wie es scheint. Es wird schon so eingeführt, dass der Zuschauer denkt, der Leonard ist der Gute, diese Christine, die ist aber übel. Weil das ist ja schon ein klassisches Verhörmotiv, so wie du es in tausenden Filmen gesehen hast, nur normalerweise nicht mit einem Monokel, sondern mit der Schreibtischlampe, die der Polizist dem Verbrecher ins Gesicht richtet. Oder bei Star Trek gibt es diese tolle Folge, wo hier Patrick Stewart auch damals einen Preis für gekriegt hat, wo er da von den Cardassianern verhört wird und auch die ganze Zeit geblendet wird und da immer sagen muss, wie viel Lichter da sind. Das ist genau das gleiche Motiv. Es geht immer darum, dass wenn du der Böse bist, kannst du nicht dem Licht standhalten.
Nein, das ist was anderes. Also klar, das kennt man aus jedem Krimi, dass derjenige, der verhört wird, von der Schreibtischlampe direkt angeleuchtet wird. Aber das ist nicht dazu da, dass die Polizisten ihre Schlüsse aus seinem Verhalten ziehen, sondern um diese Person nervös zu machen.
Ja, aber das kommt dann auf den Blickwinkel an. Es geht dann darum, ob der Regisseur uns den Polizisten als rechtschaffend darstellt, dann ist die Lampe der Wahrheitstest. Aber wenn der Polizist als der Antagonist erscheint, dann ist die Lampe natürlich ein Folterinstrument. Das ist, also die Lampe selbst steht als Motiv im Film, ganz klassischer filmischer Code. Nur sie gibt halt in diesen zwei Variationen, je nachdem, wie halt, ja, wo halt der Schwerpunkt liegt in der Inszenierung. So, klar, das soll halt irgendwie erstmal, du kannst halt dein Gegenüber nicht sehen, wenn du geblendet wirst. So, das ist natürlich eine Form der Schwächung, aber es ist auch dieses, was ja auch so ein klassisches Erzählmuster ist, dass das Böse dem Licht nicht standhalten kann. Da sind wir wieder beim Herr der Ringe, wo halt die Orks nur im Dunkeln, nur in der Nacht rumlaufen können, weil sie das Sonnenlicht nicht aushalten. Also, dass der Schurke dem Licht der Wahrheit nicht standhalten kann, ist ein sehr klassisches Erzählmuster. Und ich glaube, das wird hier aufgegriffen, allerdings unter dieser Prämisse, nichts ist so, wie es scheint. Allerdings gibt uns Billy Wilder auch Hinweise darauf, was die wirkliche Wahrheit ist. Wirkliche Wahrheit ist auch doppelt gemoppelt. Naja, und zwar das wichtigste Indiz, was mir auch aufgefallen ist und was mich sehr verwirrt hat in dem Film, weil ich mich nicht mehr richtig ans Ende erinnern konnte. Ich habe den als kleiner Stöpsel mit meiner Oma gesehen und ich konnte mich an den Anfang unglaublich gut erinnern. So gut, dass ich dich auch mehrmals gefragt habe, ob wir den nicht mehrfach schon gesehen haben. Aber in meiner Erinnerung endete er damit, dass die Marlene als Mörderin entlarvt wird. Mhm. Was ja dann total, also habe ich einfach falsch in Erinnerung gehabt. Und deswegen konnte ich mir nicht erklären, warum Leonard während der Prozessverhandlung die ganze Zeit schwitzt. Denn das ist, da gibt es einen sehr schönen Essay von Roland Barthes, die Römer im Film, wo er sich mit dem Sandalenfilm auseinandersetzt und da auch dieses Symbol erläutert, dass halt der schwitzt, ist schuld, so. Der, also Schweiß ist ein Zeichen von Sünde, so. Der ehrliche Mann hat nichts zu verbergen, der muss nicht schwitzen, der ist ganz ruhig, aber wenn du schwitzt, dann heißt das, dass du einen inneren Kampf hast und das heißt halt, dass du der Schuldige bist. Und Leonard sitzt im Zeugenstand und ihm trieft die ganze Zeit der Schweiß so. Mhm. Und das wusste ich halt so, dass das heißt eigentlich so, da haben wir doch eigentlich einen Schuldigen. Aber da ich halt, wie gesagt, die ganze Zeit dachte, eigentlich ist Christine die Mörderin, hat mich das total verwirrt. Und dann am Ende zeigt uns, dass Billy Wilder das dann doch als Indiz eingesetzt hat.
Dass du da aus gutem Grund verwirrt warst.
Dass ich aus gutem Grund verwirrt war, kriegen wir dann vor Augen geführt. Und mehr ist mir zwar nicht aufgefallen, aber ich nehme stark an, dass wir noch so ein paar Indizien gesagt bekommen, was die uns darauf soll.
Ja, also ich bin soll, beim Anschauen, wie so oft, in die Inhaltsfalle getappt. Ja, also was heißt getappt? Ich gucke ja den Film auch nicht mit der Idee, jetzt da alles
von außen sehen zu können. Einfach hin, das ist ja aus dem Studium, die Inhaltsfalle getappt. Und das finde ich sehr.
Hast du mich unterbrochen und ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte.
Du bist in die Inhaltsfalle getappt und deswegen konntest du nicht auf die Details achten. Während du noch sinnierst darüber, was du eigentlich sagen wolltest, kann ich ja mal ein paar Eckdaten zum Film rauspacken. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Der Originaltitel ist Witness of the Prosecution. Das Erscheinungsjahr ist 1957 und er hatte ein Budget von $3 Millionen, was damals extrem viel war. Zum Beispiel ist das Drehbuch galt in den 50ern als das teuerste Drehbuch für ein Drama bis dato. Mhm. Die Regie, wie gesagt, übernahm Billy Wilder und eine Auswahl aus der Filmografie von Billy Wilder ist 1944 Frau ohne Gewissen, 1948 eine auswärtige Affäre, auch schon mit der Dietrich als Protagonistin, 1950 Sunset Boulevard, den wir auch unbedingt mal hier besprechen müssen, 1954 Sabrina, 1955 Das verflixte siebte Jahr, 1957 Zeugin Anklage.
Ist das mit Marilyn Monroe, Das verflixte siebte?
Das kann sein, auf alle Fälle ist der nächste, 1959 Manche mögen's heiß mit Marilyn Monroe. Mm. 1960, das Apartment ist mit Jack Lemmon, wie viele Filme von Wilder. 1961, 1, 2, 3, fand meine Oma auch total geil. Habe ich, glaube als Kind 3-4 Mal gesehen, weil meine Oma den Film so toll fand.
Ich kenne gar nichts. Ich kenne nur diese
das ist, der spielt in, Kindershow. Der spielt in Berlin. Und da geht's halt, da war zu einer Zeitpunkt, wo die Stadt schon geteilt war, aber die Mauer noch nicht stand. Und darum geht's die ganze Zeit, aber aus Sicht der Amis halt so. Das war ganz spannend. 1963, das Mädchen Irma LaDuce. Und was wir ja mal hier im Filmmuseum gesehen haben, 1972, Avanti Avanti. Der war ziemlich schlecht.
Oh Gott, ich kann mich nicht erinnern.
Wir waren da in dem, das Frankfurter Filmmuseum hat nämlich ein eigenes Kino, wo sie alte Filme zeigen. Das ist sehr empfehlenswert. Solltet ihr aus Frankfurt oder der Nähe kommen, dann geht da unbedingt mal rein. Waren wir da öfter? Weiß ich gar nicht.
Wir waren nur einmal da.
Okay, und da war es ziemlich leer. Also vermuten wir mal, dass da dass das leicht an Karten ranzukommen. Die Besetzung besteht, wie schon mehrfach gesagt, aus Marlene Dietrich. Charles Laughton spielt den Sir Wilfried. Und Tyrone Power spielt Leonard Vowell. Und es war der letzte Film von Tyrone Power, den er vollendet hat, denn während der Dreharbeiten seines nächsten Films ist er überraschend verstorben.
Nein.
Ja, fandst du ihn so überwältigend? Und noch eine ganz lustige Anekdote ist...
Du fragst mich was und sprichst dann so weiter. Also,
du wolltest ja eigentlich so Karten machen, wo du mich beschimpfen kannst, ohne dass die Hörer es mitkriegen.
Verdammt, ich habe mich schon wieder nicht vorbereitet.
Ja, komm. Fandst du Leonard so gut?
Ich fand den Schauspieler schon gut, ja.
Ja?
Aber es ist ja irrelevant, weil der Film so alt ist, dass der jetzt eh tot wäre. Also.
Das ist ja egal, er hat ja noch andere Filme gemacht. Du könntest ja trotzdem andere Filme gucken. Das ist immer, das Argument bringt voll viele bei Bands. Och, wie schade, dass es die und die Band nicht mehr gibt. Und wenn du dann fragst, ja, kennst du alle 20 Alben, die die Band gemacht hat? Nee, aber es ist schade, dass sie nicht neue Alben rausbringen. So, solange du nicht alle Filme von Leonard Vowell gesehen hast, kannst du doch nicht...
Tyrone Power.
Genau.
Nein, weil der so einen Tyrone geilen Power
gesehen hast, kannst du doch nicht jetzt schon jammern, dass er tot ist. Meine, sterben tun sie alle, aber vielleicht hat er davor gute Filme gemacht. Schau die dir doch erstmal an. Wie dem auch sei, die Krankenschwester war tatsächlich die im wirklichen Leben die Ehefrau von Charles Laughton. Von daher ist das ganz süß, wie die sich da die ganze Zeit kabbeln. Wenn du weißt, das ist in Wirklichkeit ein Ehepaar.
Ja, gut, wobei das war ja vorgeschrieben.
Ja, natürlich. Wobei das auch ein extremes Klischee war und also ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich würde nicht vermuten, dass der Film beispielsweise den Bechdel-Test besteht. Denn sogar die einzig vermeintlich starke Frau stellt sich ja am Ende als verliebte Närrin dar. Also der Film brilliert mal wieder durch klischeehafte Rollenbilder, möchte ich behaupten.
Ja, diese Szenen mit dem Anwalt und seiner Krankenpflegerin sind ja die in dem Film für Klamauk zuständig sind. Mhm. Der ist ja auch ganz lustig teilweise.
Ja, natürlich.
Aber eigentlich ist es ein ernstes Thema, also ein Drama auch. Aber wird halt aufgelockert durch diese kleinen...
Ja, da hat
Kabbeleien zwischen Krankenschwester und unwilligen Kranken.
Ich hatte so ein Buch von Helmut Karasek, ich glaube es heißt 100 Filme, 100 Jahre oder irgend sowas. Und da hatte dieses lustige Wortspiel Wilder wildert im fremden Revier. Denn obwohl Wilder zumindest zu Beginn seiner Karriere durchaus seriöse und Filme gedreht hat, oder was heißt seriös? Nein, ernsthafte Filme gedreht hat, wie zum Beispiel Sunset Boulevard, ist ja auch ein Drama, und Frau ohne Gewissen ebenso, ist er eben berühmt geworden für seine Beziehungskomödien. So.
Aha.
Eben mit Jack Lemmon oder auch mit Marilyn Monroe. Und dann dreht er jetzt auf einmal, so auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wieder einen Krimi. Und damit steckt er eigentlich mitten in der Domäne von Alfred Hitchcock, nicht? Unserem hochgeschätzten. Und das führte Herrn Karasek zu diesem Urteil. Hast du noch was zu sagen?
Ich habe noch viel zu sagen.
Dann erzähl mal was.
Ja, du bist doch gerade hier bei den
Eckdaten. Nee, ich dachte, du kannst jetzt mal wieder was sagen.
Damit bist du denn soweit durch?
Damit ich hier nicht zum Sir Wilfried verkomme und hier eine One-Man-Show abziehe. Nee, ich habe noch viel zu sagen, aber du kannst ja mal erstmal wieder zwischendurch was bringen.
Na, ich wollte halt mit dir den Inhalt besprechen.
Mhm.
Wenn du das auch möchtest, aber ich meine, du bist halt gerade bei den Formalitäten. Vielleicht solltest du da erstmal weitermachen.
Angeblich soll die Dietrich, das ist auch so, sagt man nur bei den ganz großen Filmdieven, oder? Dass man die und dann den Nachnamen sagt. So, die Dietrich, die Monroe.
Na, ich kenne das nur bei ihr. Man sagt Marilyn Monroe.
Nee, man sagt schon die Monroe. Oder hier, wie heißt denn die mit, für mich soll's rote Rosen regnen, die Knef.
Das ist doch die Hilde.
Nee, die Hilde ist die erste in diesem komischen Film. Aber davor war es die Knef. Nee, das ist schon so ein alteres Dieven-Motiv, glaube ich, dass man das so sagt. Weil jeder weiß, wovon man spricht. Also die Dietrich wollte angeblich unbedingt die Rolle spielen und hat deswegen Wilder, mit dem sie persönlich befreundet war, überredet, da die Regie zu übernehmen bei dem Film.
Mhm.
Weil sie sich deswegen... also
Sie wollte mit ihm zusammen den Film machen.
Genau, also sie dachte, sie kriegt die Rolle nicht, weil sie ja auch eher für leichte Kost bekannt war, so. Auch eher Beziehungskomödie und sowas. Der Blaue Engel und so.
Das ist doch keine leichte Kost.
Der Blaue Engel, das ist halt total nur...
total dramatisch.
Ja, aber das ist ja schon so eine Komödie. Also sie ist halt... so eine Femme Fatale da drin, aber es ist trotzdem...
Eben, dieser arme Lehrer geht doch zugrunde.
Ja, aber es ist...
keine Komödie.
Ich weiß, es ist lange her, dass wir den gesehen haben. Und ich fand ihn auch viel schlechter als sein Ruf, weiß ich noch. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat die halt der Legende nach dem Herrn Wilder dazu überredet, das zu machen. Und noch spannend ist, dass... die Dietrich, achso genau, erstmal war halt die ganze Werbekampagne, ähnlich wie bei Psycho damals, auch darauf ausgerichtet, dass man nicht das Ende herauskriegt von dem Film.
Mhm.
So haben auch die Schauspieler die letzten 10 Seiten des Skripts erst kurz vor dem Dreh bekommen. So, die haben das Drehbuch ohne den Schluss gekriegt, damit keiner was verraten konnte. Und der Legende nach, da gibt es verschiedene Darstellungen, ist aber auch so Frau Dietrich um ihre Oscar-Nominierung gekommen. Denn zwar sagen alle, dass sie da die beste Rolle ihres Lebens spielt, auch wenn viele, beispielsweise der Spiegel aus der Zeit, sich darüber lustig machen, wie stark sie geliftet ist. Weil sie war schon 55, als sie den Film gemacht hat. Und
ja, ich fand sie ehrlich gesagt nicht so toll.
Sie konnte kaum eine Miene verziehen, weil ihre Haut so gestrafft war. Aber diese Doppelrolle ist schon extrem gut. So, ich habe die nicht erkannt.
Ja, sie in der Rolle als diese komische Unterschichtfrau, oder?
Ja, genau.
Da ist sie total klasse. Also die Maske ist natürlich gut, aber da kann die Dietrich ja auch nichts dafür.
Und wie gesagt,
aber sie spielt da halt auch super die Gossenfrau.
Ja. Genau. Und
aber als Christine Wohl finde ich sie furchtbar hölzern.
Also ja, da spielt sie halt so diese unterkühlte Deutsche. Ich glaube, das ist auch Absicht. Aber was ich halt sagen wollte, war, dass sie halt bei dieser Frau, die da auf den Plan tritt mit den Briefen, da hat sie dann halt einen, ich glaube, einen Cockney-Akzent oder irgend so einen starken amerikanischen Cockney, ich glaube, britischer Akzent. Naja, sie hat einen starken amerikanischen Akzent, weswegen das Gerücht entstand, dass zuerst halt überhaupt Wilder gar nicht gesagt hat, dass sie da eine Doppelrolle spielt, um halt das Geheimnis groß zu halten. Und dann später entstand das Gerücht, dass sie nachvertont worden wäre in der Rolle, dass sie das nicht selbst gesprochen hat. Mhm. Und das ist irgendwie nie aufgeklärt worden. Da gab es die und die Sichtweisen, aber das war halt irgendwie ein No-Go im Jahr 57, weswegen sie da keine Oscar-Nominierung bekommen hat für die Rolle, obwohl halt viele sie da gerne drinne gesehen hätten in der Oscar-Nominierung. Und was du übrigens während des Films fragtest, ob sie sich im Deutschen selbst spricht, das tut sie nicht, sie wurde im Deutschen synchronisiert.
Von Tilly Lauenstein.
Ah, hast du nachgeschaut. Schön. Und damit bin ich mit den Produktionsfakten durch.
Ganz schön strange, ne? Wollte die Dietrich nichts mit den Deutschen zu tun haben?
Ich glaube, ich habe mich mal mit ihrer Bio auseinandergesetzt, aber das ist lange her.
Ja, doch, das weiß ich schon, meine, dass die
ist geflohen. Die ist geflohen und zwar hing das doch mit irgendeinem jüdischen Regisseur zusammen, glaube ich. Ich glaube, sie selbst war keine Jüdin, aber der Regisseur vom Blauen Engel, mit dem sie halt viele Filme gemacht hat, war Jude und ist geflohen und sie ist quasi mitgegangen.
Ja, ich weiß noch, es gab, die ist irgendwann halt dann später zurückgekommen nach Deutschland, also Deutschland so einen Besuch abgestattet und das war irgendwie auch ganz
problematisch. Sie hat nämlich auch Propagandafilme für die Amerikaner gemacht, also die war wirklich eine...
die ist auch vor den US-Soldaten ja aufgetreten.
Ja, ja, genau. Die war eine massive Antifaschistin, motiviert. Auf jeden Fall. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie halt sich nicht selbst synchronisiert hat, weil sie halt Deutschland wirklich den Rücken zugekehrt hat. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, dass es da großes Comeback gab, als sie irgendwann dann im hohen Alter Deutschland bereist hat, so, weil sie halt wirklich seit dem Krieg nicht mehr in Deutschland war, weil sie das den Deutschen nie verziehen hat, so, den Holocaust. Ja, ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum filmischen Erzählen. Wie erzählt der Film denn seine Geschichte? Beziehungsweise, wie analysierst du die Geschichte, die der Film erzählt?
Wie ich sie analysiere?
Ich wollte dir eigentlich nur eine Überleitung bieten, weil du ja, eben gesagt weiß, hast, dass du das sagst.
Das sehe ich dir an. ja, also ich hatte schon mal erwähnt, dass dieses Drama durchsetzt ist durch so Klamauk-Szenen, was das Ganze natürlich auch ein bisschen leichter zu rezipieren macht. Ja, also macht dann schon auch ein bisschen mehr Spaß.
Finde ich gut.
Dann, das hast du ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, dass der Zuschauer hinters Licht geführt wird. Hinter das Licht, ja. Und was natürlich dann auch sehr spannend ist, der dreifache Twist ist meiner Meinung nach auch ziemlich außergewöhnlich. Ja, also es gibt ja einige Filme, in denen das Ende irgendwie eine Überraschung darstellt, aber dass es sich dann quasi nochmal dreht und dann nochmal dreht, das kann ich so ja nicht weiter, ja. Ja, und dann habe ich so ein paar Sachen mir noch aufgeschrieben. Und zwar ist da so eine Rückblende drin.
Nicht nur eine, drei.
Also ja, ich ja.
Du meinst jetzt die ganz große zum Krieg, wie er Christine kennenlernt. Aber es gibt auch noch zwei andere Rückblenden, die Beziehung von Leonard zu der ermordeten Witwe erläutern.
Ja, das finde ich halt, möchte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte
mach erstmal die
Rückblende nach Deutschland. Ja, also die Christine Helm singt halt in einer Bar für US-amerikanische Soldaten, die in Deutschland stationiert sind oder ja noch sind. Und Leonard Wohl ist einer von denen. Und die lernen sich halt an einem Abend kennen, an dem sie einen Auftritt hat, der in einem Desaster endet. Und sie lädt ihn zu sich nach Hause ein und das ist irgendwie so ein Zimmer auf dem Dachboden und alles ist kaputt.
Das ist, glaube ich, neben dieser Spelunke, das ist so eine Ruine, in der die stattfindet. Wahrscheinlich.
Aber weißt du noch, wann diese Rückblende erfolgt im Film?
Das ist alles passiert während dieses Gesprächs zwischen Leonard und Sir Wilfried. Da erzählt,
das auch schon.
Ja, da erzählt, da geht's darum, dass Christine ihm das Alibi geben kann. Und da erzählt er halt, was er für eine Beziehung zu Christine hat, wie sie sich kennengelernt haben eben.
Ja, und da sieht man ja, oder wie habe ich das formuliert? So genau, wird so ein gewisses Vorurteil verdeutlicht in dieser Szene, nämlich, dass sie halt diesen amerikanischen Soldaten sich geschnappt hat, um halt dieser Armut in Deutschland zu entkommen. Ja, und das passt ja dann ganz gut zu dem Verlauf der Verhandlungen, in dem sie vorgibt, einen deutschen Liebhaber zu haben, mit dem sie eigentlich zusammen sein möchte.
Ja, das wird da quasi mit vorbereitet. Es ist aber zugleich ein Zitat.
Ja.
Die Literatur, die ich rezipiert hat, sagt, es zitiert den Film Die Auswärtige Affäre von, oder Eine Auswärtige Affäre von Billy Wilder. Den habe ich leider nicht gesehen, von daher kann ich das nicht beurteilen. Aber was ich halt dachte sofort, war Der blaue Engel, weil wir haben die Dietrich wieder auf der Bühne stehen und sie singt. Und sie hat zuerst, singt sie nämlich in diesem typischen Dietrich-Ausritter, die ist ja immer auch sehr...
Schifferkostüm, ne?
Ja, das meinte ich jetzt gar nicht, sondern die Dietrich war irgendwie bekannt dafür, dass sie so Männerkleidung trug, dass sie immer sehr strenge...
Es gibt einen bestimmten Schnitt, Hosenschnitt, der heißt Marlene Dietrich-Hose. Ja,
weil die hat immer so sehr buschikose Klamotten angehabt, so. Und aber eben nicht im Blauen Engel, sondern da ist sie, tritt sie immer sehr lasziv auf. Und dann, was du sagtest, dass das im Desaster endet, das ist halt lauter besoffene GIs stürmen, oder GIs, ich glaube nur die amerikanischen Soldaten, sonst sind ja Briten. Naja, lauter besoffene britische. Nee, der spielt in London, der Film.
Sorry.
Lauter besoffene englische Tommies stürmen die Bühne, zerreißen ihr die Hose so, dass sie dann plötzlich wieder mit nackten Beinen dasteht. Und das erinnerte mich halt total an den Blauen Engel, weil das ist halt so ihr Outfit im Blauen Engel.
Ja, das war
und das ist quasi, so hatte ich das auch interpretiert. So, da sehen wir die Dietrich, wie wir sie in Hollywood kennengelernt haben. Und zack, zarab, weil wir sie auf der Bühne stehen haben, machen wir sie wieder zum Blauen Engel.
Hm.
Das war. Aber mit den Rückblenden, was auch spannend ist, ist, da möchte ich jetzt eine steile These heraushauen, nämlich, dass ohne diesen Film Pulp Fiction nicht möglich gewesen wäre.
Oh mein Gott! Das musst du mir erklären.
Nee, es wird die klassische Storyline aufgebrochen. Und das ist schon ein sehr... also, das hat der Film... Ich weiß nicht, ob vor Rashomon auftaucht, der Film. Und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt der erste Film war. Es war bestimmt nicht der erste Film, der mit Rückblenden gearbeitet hat. Aber es ist trotzdem so, dass ja... klassische Storyline, was wir immer noch in 95% aller Filme haben, ist halt einfach eine chronologische Erzählung der Geschichte. Und hier haben wir halt mit auch noch Rückblenden, die unchronologisch sind. Also zuerst springen wir zurück zu der Witwe und dann springen wir auch nochmal weiter zurück dazu, wie sich das Ehepaar kennenlernt, haben wir halt einen Aufbruch dieser linearen klassischen Storyline und haben halt eine unlineare Erzählung, die natürlich, wie ich sagte, schon in anderen Filmen dann nochmal weitergeführt wird und dann natürlich quasi als Höhepunkt dieser Erzählweise in Pulp Fiction endet, der ja einen Film mit total durcheinander gewürfelten Episoden erzählt, den wir auch besprochen haben. Das war die dritte Folge, meine ich, oder? SF3.
Das weiß ich nicht mehr.
Das konnte ich mal kurz googeln, wenn du weiterredest.
Was? Ja, aber ich habe doch gar nichts dazu zu sagen.
Das Thema also ist jetzt auch durch. Du kannst ja deine Liste weiter abarbeiten.
Wenn Fiction nicht möglich gewesen wäre, das wage ich zu bezweifeln.
Naja, das ist ja Everything is a Remix. Das heißt, also so ein Film wie Pulp Fiction ist ja nicht im leeren Raum entstanden, sondern halt Rashomon ist zum Beispiel, also dieser Film, den du ja nicht sehen willst, den ich so gerne sehen würde, dieser japanische Film, fällt der Autor, der Regisseur schon wieder nicht ein, der auch die Sieben Samurai gemacht hat, der eben diesen Vergewaltigung und Mord in dem Lustwald, was aber irgendwie eine falsche Übersetzung ist, ist ja auch egal, dass dieser Film halt wird halt ständig die gleiche Geschichte aus der Perspektive von jemand anderem erzählt. Und das ist halt auch so, dass er eine ganz unkonventionelle Erzählweise hat. Und das ist halt auch so einer der Filme, die Tarantino definitiv beeinflusst haben, dass er überhaupt auf die Idee kam, so eine verrückte Erzählweise zu wählen für Pulp Fiction. So, und das, also gerade Tarantino steht ja dafür, dass er halt die Themen anderer Filme remixt. Aber er ist sich natürlich nicht alleine darin, sondern keiner kann sich dagegen wehren, sondern es ist ja genau dieses ganze Thema von filmischen Codes, dass halt Erzählmuster in Filmen existieren, die aufgegriffen und verändert werden, und immer wenn ein Film halt das besonders raffiniert, variiert und anders darstellt, dann bleibt er sonst im Gedächtnis. Weißt du, was ich meine? Mhm. Gut, dann damit ist das Thema beendet. SF3 war tatsächlich Pulp Fiction, also die dritte Folge. Daniel
erklärt das Thema für beendet.
Daniel, willst du mich jetzt hier mit Paul Faller gleichsetzen? Das ist ja hier, also finde ich jetzt schon übel. Dann erzähl mal, was du noch so hast.
Ja, ich habe eine inhaltliche Kritik.
Ja, die da wäre.
Die geht ja dann, je nachdem, wie sehr der Film sich an diese Vorlage von Christie hält, geht die Kritik an Christie. Und zwar verstehe ich nicht, warum diese Christine Helm, die ja wirklich verdammt intelligent ist, oder sein muss, dass sie sich diese Story ausdenkt, damit ihr Mann eher freigesprochen wird, als wenn sie die Wahrheit erzählt. Mhm. Dass diese Frau nichts davon bemerkt, dass ihr Mann eine Affäre hat.
Naja, ist ja zumindest auch ein ziemliches Genie anscheinend, wenn er das alles so von langer Hand mitgeplant hat.
Ja gut, er hat ja nicht geplant, dass seine Frau diese Taktik da bringt, ja. Das haben die ja nicht abgesprochen.
So ähnlich.
Er hat halt nur geplant, oder hat irgendwie sich gedacht, naja, die liebt mich so sehr, die gibt mir schon das Alibi.
Na, ich finde es halt auch erstaunlich. Also ich finde diesen Zusammenbruch von Christine, den fand ich auch irgendwie nicht gut.
Der war voll schlecht gespielt.
Ich weiß nicht, also das war halt vor allen Dingen so ein starker Kontrast zu, also das hat mich irgendwie, also das hat mich einfach nicht überzeugt.
Aber doch, vielleicht war es genau das. Mhm. Ja, man hat, also das war ja so nochmal so eine andere Ebene, ja. Also das war nicht schlecht gespielt von Marlene Dietrich, der Zusammenbruch, sondern von Christine Wohl. Mhm. Weil Christine Wohl ist ja keine Schauspielerin. Obwohl die sich da auch ziemlich gut als Schauspielerin
dargestellt hat. Das habe ich mir jetzt nicht verstanden.
Naja, also sie bricht ja zusammen, als diese Briefe im Prozess auftauchen. Mhm. Ja, und sie quasi als Lügnerin dasteht. Mhm. Ja, dann kriegt sie diesen Anfall und weint. Und das ist schlecht gespielt. Aber es ist ja auch gespielt von Christine Helm.
Ja, wieso? Die hat doch vorher gespielt, jetzt spielt sie doch eben nicht mehr.
Doch, weil die Briefe ja gefälscht waren. Also,
ja, aber sie Marlene kriegt ja den...
Also Christine Helm ist ja nicht überführt worden, sondern hat ja ihr Ziel erreicht.
Ja, ich weiß. Und jetzt bricht alles zusammen, wofür sie gekämpft hat. Und sie hat eine menschliche Krise. Weil der Mann, den sie da mit allen...
Wir reden von zwei völlig verschiedenen Szenen.
Ach so.
Dann du meinst das am Ende? Du meinst...
Ach, das meinst du? Ich meine, jetzt verstehe ich, okay. Die Verwirrung war, Paula sprach davon, dass während des Prozesses halt irgendwann, wo Christine Helm vermeintlich überführt ist, sie da so einen Zusammenbruch erleidet im Zeugenstand und alles gesteht, dass alles nur eine Lüge war. Während ich vom Ende des Films sprach, wo halt Christine Helm, die bisher jetzt immer total tough und kühl so, aber okay, sie war halt so die liebende Ehefrau, das kommt dann raus, aber wie sie dann halt irgendwie dann auf einmal durch die Enthüllung dieser Affäre von ihrem Lover, ihrem Ehemann, Quatsch, nix Lover, von ihrem Ehemann, dann, wie sie dann halt auf einmal so dermaßen zusammengefaltet wird und nur noch irgendwie ein stammelndes Häuflein Elend ist, das fand ich halt irgendwie ein bisschen zu krass. Das hat mich irgendwie... Ja, also der Kontrast, der war so stark, dass ich das irgendwie nicht für voll nehmen konnte.
Ja, aber sie hat ja alles nur für ihn getan.
Ja, ja, ich habe das schon verstanden, was mir der Film sagen wollte. Mhm. Nur ich fand das irgendwie so inszeniert.
Nee, fand ich nicht.
Ja, ich verstehe. Ich kann es nicht in Worte fassen, was mich daran gestört hat, weil im Grunde ist es ja wieder dieses Nichts ist so, wie es scheint. So nein, sie war nicht der eiskalte Engel, sondern die liebende Ehefrau. Mhm. Und vielleicht muss ich mich damit abfinden.
Ja, aber trotzdem haben wir noch nicht die Frage beantwortet, warum die nicht gemerkt hat, dass ihr Mann eine Geliebte hat.
Ja.
Auch aus Liebe, ja.
Ja, weil sie halt, also, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht zu sagen.
Find
ich
ja,
jetzt
eben, irgendwie, das passt halt
irgendwie. Nee, ich finde es halt nicht unplausibel. Ich finde es halt, also, sind ja offensichtlich beide nicht von schlechten Eltern. Denn, also Leonard hat jetzt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass Christine diesen ganzen Prozess geplant hat, dann hat ja Leonard immerhin den Mord geplant. Und der war und ja auch, genau, und das war ja allein auch schon extrem gut, wie er sich da bei der Alten eingeschleimt hat und da zu ihrem engsten Vertrauten wurde, bis er dann irgendwann in ihrem Testament bedacht war. Das haben wir gar nicht erwähnt, so, dass überhaupt das Motiv war, dass er dann halt im Testament angeführt war und nicht mehr die Haushälterin. Die übrigens, die Haushälterin, war die einzige Schauspielerin, die es von dem Broadway-Stück in den Film geschafft hat. Es hatten sich offensichtlich etliche, also es lief lange am Broadway, das Stück. Und es hatten sich offensichtlich diverse Schauspieler vom Broadway beim Casting beworben, aber sie war die einzige, die auch wirklich genommen wurde. Mhm. Sonst ein komplett neuer Cast.
Mir ist übrigens gerade noch was eingefallen.
Sprich.
Da müssen wir jetzt nochmal weit zurück. Ja, genau. Als du sagtest, Billy Wilder wildert in fremden Gewässern.
Mhm.
Ja, das macht er, glaube ich, sogar ziemlich absichtlich oder bewusst. Denn in der ersten Szene.
Ja, aber das ist umgekehrt.
Wie umgekehrt?
Weil Dial M ist jüngeren Datums, oder?
Ach so.
Oder? Ich muss mal schauen. Sprich weiter. Ja, und dann ist Google wieder.
Ich würde ja gern weitersprechen, wenn du mich nicht unterbrechen
willst. Mimi.
In der ersten Szene sehen wir erstmal einen Bobby auf einer stinknormalen Straße schlendern. Patrouillieren. Ja?
Mhm.
Genau wie bei Dial M for Murder von Alfred Hitchcock. Und diesen Film haben wir auch schon mal besprochen.
Ja.
Gell? Und guckst du es jetzt gerade?
Das war Folge 10, unsere Jubiläumsfolge. Haben wir Dial M for Murder besprochen. Und der stammt aus dem Jahr. Jetzt muss nur noch die Seite geladen werden. Holy crap, jetzt hat es natürlich das iPad gerade.
Ja, also mein Gott, dann eben, also die beziehen sich schon aufeinander.
Ja, natürlich, ja? Die Frage ist nur jetzt, wer hat hier wen zitiert?
Und das ist ja bei Dial M for Murder, ist ja im Prinzip auch tatsächlich ein ziemlich ähnlicher Film. Also
nee, das Genre beides sind, ist schon mal nee, gleich. Nee, wohl bei Dial M ist kein Whodunit. Ja, klar, aber das... Wilder zitiert Hitchcock, denn Dial M stammt aus dem Jahr 54. Sehr schön. Also, das hast du alles jetzt eigentlich schon gesagt, gell? Also,
ja.
Beide Szenen, beide Expositionen beginnen mit einem Bobby auf der Straße. Beide Filme spielen in London. Wir sehen einen typischen Londoner Polizisten, der überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, der nur quasi als Exposition uns schon mal das Genre klar macht. Und damit zitiert Wilder Hitchcock. Wann bist du ein Käpsele? Ich bin immer wieder beeindruckt.
Na gut. Dann habe ich mir noch was aufgeschrieben.
Ja.
Genau. Also das ist jetzt sind alles nur so Kleinigkeiten. Ja, das ist mir aufgefallen. Nämlich, dass in dem Film so Metaphern vorkommen, Metaphern der Einschränkung. Ja?
Mhm.
Also Sir Wilfrid hat einmal diese Krankenpflegerin, die ihn auf Schritt und Tritt begleitet und mit ihren dümmlichen Reden, glaube ich, auch ziemlich auf die Nerven geht.
Mhm.
Sie verbietet ihm den Konsum von Alkohol, von Tabak, den Umgang mit Frauen.
Darf ich da kurz mal einhaken? Bitte. Weil Sir Wilfrids Gesundheit wird auch immer als Indikator benutzt, wie es gerade im Fall steht. Also einerseits haben wir halt diese Metapher, dass wir anhand der Art und Weise, der Anzahl seiner Pillen sehen, wie weit der Prozess schon vorangeschritten ist. So, also am Anfang hatte er halt einfach viele Pillen.
Weil er irgendwie pro Stunde eine nimmt.
Genau. Oder alle zwei Stunden eine. Ja, sowas. Eine. Und da hat er manchmal viele Pillen da auf seinem Pult liegen und am Ende sind es halt nur noch wenige so. Es ist einfach so, wird halt als Blende so eingesetzt, um zu zeigen, wie die Zeit vergeht. Aber auch so, dass halt ganz klassisch, also immer wenn es dramatisch wird, greift er sich ans Herz oder muss einen Schluck aus seiner Pulle nehmen. So, wo man halt immer kriegt, so mitkriegt, ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft, dass selbst der unintelligenteste Zuschauer noch versteht. So, oh, Dramatik.
Ja, hier hat er so eine Thermoskanne mit Kakao von seiner Krankenpflegerin Kakao bekommen. Kakao. Die hat er aber von seinem persönlichen Assistenten austauschend lassen durch eine gleich aussehende Thermoskanne, die mit Cognac oder Brandy
Schnaps oder was, Alkohol.
Pusel, ja. Ja, jedenfalls, genau, also die Krankenpflegerin schränkt ihn ein, schreibt ihm vor, wann er sich auszuruhen hat und verbietet ihm auch, wie anstrengende Fälle anzunehmen.
Da gibt es auch diesen Lift.
Das wollte ich auch noch sagen. Und außerdem gibt es den Lift, dass er seine diese paar Stufen, die von der Kanzlei hoch in seine privaten Gemächer führen, nicht mehr laufen muss und sich schonen kann.
Hat er so einen Treppenlift?
Hat der Butler ihm einen Treppenlift einbauen lassen.
Was hat er denn für eine Bedeutung? Das ist auch Einschränkung, meinst du einfach?
Ja, genau.
Das ist ich dachte nämlich, ob das einfach so ein... also ich saß da vor dem Film und habe mich die ganze Zeit gefragt, so, warum... Weil da, warum gibst du uns diesen Treppenlift? Was willst du uns damit sagen? So.
Ja, dass dieser Mann, der wird quasi künstlich klein gehalten.
Du meinst, weil er eigentlich viel größer ist, als er erscheint? Nee.
Nein, aber der wird halt quasi seine Lebensgeister werden unterdrückt. Ja,
ja, aber warum?
Ja, das Motiv ist, dass das Leben, so wie er es halt führt, gefährlich ist, sein Leben.
Hm. Ja. Naja, was ich halt dachte, war auch mit diesem Lift jetzt speziell, dass halt Wilder den benutzt, um sein Setting aufzulockern. Also es spielt ja am Anfang, so im ersten Drittel des Films, sehr viel so in diesem Foyer von der Kanzlei. Also das ist irgendwie so links irgendwie so ein Empfangstisch, so ein Flur und so. Und diesen Lift nimmt er halt, weil halt auch Sir Wilfrid sitzt halt auch während Dialogen öfter mal auf diesem Lift und auf verschiedenen Höhen, so dass er halt, wenn du ihn halt einfach nur die Bildkomposition siehst, dann hast du halt nicht immer nur dieses gleiche Setting, die Leute stehen oben vorne im Foyer und quatschen miteinander, sondern du hast halt diesen Lift nochmal als zusätzlichen Faktor in die Vertikale. Das, aber okay, das hätte er auch einfach mit der Treppe hinkriegen können, ohne den Lift.
Hätte sich auch hinstellen
können. Ja, genau. Dieser Lift hat mich echt verwirrt. Ja, so. Und ich finde auch deine Erklärung nicht so hundertprozentig plausibel.
Ich habe ja auch keine Erklärung dafür.
Du hast gerade eine genannt.
Das ist eine Metapher.
Ja, aber das finde ich auch irgendwie nicht so.
Also er könnte ja den...
Also ich habe keine bessere, von daher muss ich dann annehmen.
Er könnte die Treppen auch sehr gut mit seinen Beinen und seinen Füßen nehmen, aber diese übertriebene Sorge seines Butlers und der Krankenpflegerin bringen ihn halt dazu, sich auf diesen Treppenlift zu sitzen. Er hat aber trotzdem noch Spaß dran. Er fährt ja irgendwie immer aus Jux und Döllerei hoch und runter.
Mhm.
So. Und dann gleichzeitig, also trotz dieser ganzen Einschränkungen oder der Gegenpol dazu ist, dass Sir Wilfrid halt
sprich ich aus. Und dass du als Atheistin, mein
tief
Gott,
durchatmen, damit ich mal irgendwie diesen Satz formuliert bekomme. Also als im Gegenzug zu diesen Einschränkungen. Nee, Das musst du rausschneiden. Ich muss diesen Satz zusammenkriegen. Ja.
Ich schneide dich nicht raus, aber ich also kann ja mal dazwischen.
Nee, doch, das musst du rausschneiden.
Du überlegst also dir, was du sagen willst.
Lass mich einfach reden.
Nicht. Hier wird nichts rausgeschnitten.
Du hast halt einerseits
diese
ganzen Einschränkungen und andererseits siehst du halt, dass Sir Wilfried seine ganze Leistungskraft nur dadurch entfalten kann, dass er genau diese Dinge, die ihm eigentlich untersagt sind, halt doch entweder konsumiert oder ausübt. Ja? Also er nimmt eben diesen äußerst erregenden Fall an. Er nimmt seine präferierten Drogen, Tabak und Alkohol.
Ein sehr fragwürdiges Drogenbild, aber was typisch für die Zeit ist auch nicht.
Ja, das stimmt.
Und, kann ich nur Madman empfehlen.
Das ist ja auch das, was dann diese Klamauk-Punkte dann auch wieder sind in dem Film. Ja, also das hat diese spießige, diesen Gesundheitsapostel in Form von der Krankenpflegerin, die ihn halt zurückhält und irgendwie krank macht. Aber wirklich gut ist der Mann halt nur, wenn er seinen Kram da halt hat, ja, und seine Arbeit so macht, wie er will. Also das ist ja dann irgendwie. Also die Aussage, wenn du dir überlegst, ob das die Moral von der Geschichte sein soll, ist ja dann eigentlich ziemlich amoralisch. Also da werden. Nein, die Aussage ist nicht amoralisch, aber.
Nein, die Aussage ist, dass halt nicht so, wie es scheint.
Dieser Drogenkonsum quasi wird ja dann als lustig und irgendwie unterstützend oder anregend dargestellt.
Ja, aber das ist ja so ein typisches Ding der 50er, 60er Jahre.
Am Ende ist es ja sogar so, dass die Krankenpflegerin ihre Meinung wechselt und erstens Sir Wilfried auffordert, seinen Brandy zu trinken und zweitens diesen Fall mit Christine Helm in der Hauptrolle zu übernehmen. Also all die Sachen, die sie ihm vorher abgesprochen hat. Und am Ende gesteht sie ihm ein, dass
das ist halt aber auch so ein Sexismus-Ding, so, dass der Typ hat halt dann wieder recht und die Frau, das ist so eine typische Zahntippe, die dann gezähmt wird, so.
Ja.
Nee, aber mit dem Alkohol und den Zigarren, das ist halt so ein typisches Bild der Zeit, so, dieses, das hatten wir auch zum Beispiel schon in den 40ern in, ist das Leben nicht schön? Wo da der Onkel sowieso, der ja auch eigentlich ein Alkoholiker ist, weil der ständig besoffen ist, der dann am Ende das Geld verliert, weißt du? Und das wird halt irgendwie so als der ist halt der lustige Kamerad irgendwie.
Der, so kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass der...
Wie dem auch sei, zu dem Thema kann ich wirklich nur sehr empfehlen Mad Men, weil die dieses Erzählmuster so wunderbar demaskieren. So, es gibt... vordergründig wird das zwar immer so aufrechterhalten, so, das sind echte Männer, in den 60ern spielt die Serie, die sind echte Männer, die halt saufen und den ganzen Tag rauchen, aber dann gibt's immer wieder so schöne kleine Szenen, die das halt so demaskieren, so, meine Lieblingsszene ist, ich glaube schon gleich in der ersten Staffel ist, wo Don Draper, der Hauptdarsteller, und seine Frau morgens aufwachen, so erstmal 5 Minuten husten, so, weil das halt so typisch ist, wenn du halt, das kenne ich auch von mir noch, wenn du halt viel rauchst, dann musst du halt morgens, wenn du aufwachst, husten, so, und das zeigt halt einfach, dass es eben nicht cool und lässig ist, wie es halt in 90% der Serie wirkt, sondern dass es halt eigentlich hintergründig eine extrem schlechte Angewohnheit ist. Und so gibt's halt immer wieder so, einer macht sich zum Beispiel mal in die Hosen, was dann ein Riesendrama ist, weil er halt so besoffen ist einfach. So. Und das ist aber halt wirklich so, das war damals so, um mal hier so ein Internet-Modewort zu benutzen, das Narrativ, dass echte Männer trinken und rauchen.
Ja, offenbar. So.
Wollen wir zur Rezeption kommen?
Ja, ich habe nichts mehr aufgeschrieben.
Okay. Der Film, wie könnte es anders sein? Ist alles in allem extrem gefeiert. Er hat wenig Preise gewonnen, aber besonders so im in the long run hat er wirklich große Anerkennung bekommen. Zum Beispiel schreibt die New York Times, and the air in the courtroom fairly crackles with emotional electricity until that staggering surprise in the last reel. Then the whole drama explodes. Der Spiegel lästert ein bisschen über die chirurgisch gestraffte Mimik der Hauptdarstellerin Marlene Dietrich. Mhm. Der Zeitgenosse des Spiegel war das auch. Der Film hat als einzigen Preis 1958 den Golden Globe für Elsa Lanchester in der besten Nebenrolle gewonnen. Die spielt die Krankenschwester. Mhm. Die ist, wie gesagt, die Ehefrau von Sir Wilfried, dem Schauspieler. Aber was halt wieder die Adelung war, dass er 2008 von American Film Institute auf Platz 6 der 10 größten Gerichtsdramen aller Zeiten aufgenommen wurde. Und was halt auch extrem selten ist, der Film hat 100% bei Rotten Tomatoes. Also Rotten Tomatoes ist dieses, hat erzählt, diese Übersicht über die Kritiken. Und das schafft er ganz sage und schreibe 100%. Das schafft jetzt auch nicht gerade jeder Film.
Also das ist jetzt positiv, aber...
Genau, also Rotten Tomatoes macht immer nur ein Absolutkriterium. Die sagen immer, die werten Kritiken aus und die sagen, ist es eine positive Kritik oder eine negative Kritik. Und der Film hat halt nur positive Kritiken erhalten. Es gibt keine, also zumindest in der Auswertung von Rotten Tomatoes, keine einzige negative.
Doch, jetzt gibt's eine.
Welche dann?
Ich fand den Film nur gut.
Das ist ja immer noch eine gute Kritik. Also ich fand ihn, wie ich ja sagte, ich fand ihn gut, aber nicht mehr so sehr gut, wie ich ihn am Anfang fand, als ich ihn gerade frisch geguckt hatte.
Also als du selber noch ein Frischling warst.
Das größte Lob aber, und da darf ich die deutsche Wikipedia zitieren. Nochmal, Entschuldigung.
Meinst du jetzt, als du ihn gerade eben angeschaut hattest, bevor Zeit ins Land gegangen ist? Oder meintest du, als du ihn als Kind gesehen hast?
Nee, gerade eben. Es war jetzt so, dass du dich besonders gut auf den Film vorbereiten
Komm, wolltest. Dass wir mal 2 Wochen brauchen, bis wir die nächste Aufnahme machen, ist ja wohl nichts Besonderes.
3 Wochen sind es jetzt, bitteschön. Vor 3 Wochen haben wir Hannah Arendt besprochen.
Ja, aber dann haben wir ja also das erste Mal wieder Zeit vergangen, bis wir den Film angeschaut haben. Gar nicht mit dir streiten.
Unser Schnitt sind 19 Tage, habe ich gesehen. Das fand ich gar nicht so schlecht.
Das ist doch wirklich besser als ich
nämlich
dachte.
Der Potluff, oh Gott. Zu viel Wein getrunken. Potluff Publisher. Der hat jetzt so eine tolle Statistik, wo man sieht, in welchem Rhythmus man Podcasts veröffentlicht. Und bei uns der Schnitt bei 19 Tagen, den wir jetzt natürlich in die Höhe getrieben haben.
Jetzt?
Mit dieser Folge. Aber das größte Lob kam von Agatha Christie, schreibt die deutsche Wikipedia. Nämlich sie sagt... Alles, was ich an Verfilmungen meiner Werke gesehen habe, fand ich ausgesprochen scheußlich. Bis auf Zeugen der Anklage von Billy Wilder. Das ist schon ein krasses Lob, würde ich sagen. Wobei man natürlich wieder, das hatten wir im Studium auch öfter, ob der Autor der beste Rezipient seines eigenen Werkes ist fraglich. Aber auch
der
sehr
Film
schön.
Das ist ja nicht mehr sein Werk.
Aber eine Adaption seines Werkes. Ja. Also, ob der, das würde ich da auch noch reinfassen, ist der Autor der beste Rezipient der Adaption seines Werkes?
Ja, aber das fängt ja schon an, dass der Autor nicht der Drehbuchautor ist.
Aber ich finde halt so, ich finde es ja immer auch eine sehr wohlfeile Kritik, wenn Leute sagen, oh, ich habe den Film gesehen, das Buch war besser. Weil das natürlich die Realität der verschiedenen Medien total missachtet. Ja, und zwar kommt das meines Erachtens besonders gut bei dem zweiten Herr der Ringe-Film raus, Die zwei Türme.
Also ich fand den Film besser als das Buch.
Du hast den zweiten Teil gar nicht gelesen, du bist schon in die Gefährten hängen geblieben, weil du dich über den Schreibstil von Herrn Tolkien aufgeregt hast. Da kommen wir aber noch zu, das wollen wir dieses Jahr besprechen. Nein, aber beim zweiten Teil von Herr der Ringe, die zwei Türme, da haben voll viele immer kritisiert, wie stark Unterschiede sind zwischen Film und Buch so von diesen Hardcore-Fans. Und da musste ich halt immer wieder als Kommunikationswissenschaftler einhaken und sagen so, ey Leute, ihr checkt das nicht.
Das sind Kommunikationswissenschaftler.
Genau, das sagen sie immer. Nein, das sind halt zwei verschiedene Medien so. Ich kann nicht alles, was ich in einem Buch zeigen kann, kann ich halt nicht in einen Film bringen. Ganz einfach, weil ich innere Monologe, die in Büchern immer traditionell eine große Rolle spielen, so die inneren Zerrissenheit der Protagonisten, das kann ich halt nicht zeigen. Das ist super schwer, das in einem Film zu zeigen. Aber ich kann, was ich halt kann, ist halt Stimmung rüberbringen. Ich kann, und das macht der zweite Teil von Herr der Ringe sehr, sehr gut, finde ich. Wenn man mal diesen schrecklichen Schlussdialog, Monolog von, lass mich kurz das noch zu Ende, diesen schrecklichen Schlussmonolog von Sam außer Acht lässt, ist nämlich das Thema des kompletten zweiten Films Hoffnungslosigkeit. Und das ist, das bringt er aus, transportiert er aus dem Buch super gut rüber und dann verzeihe ich dem Film jede Abweichung vom Originaltext, den er macht. Und deswegen glaube ich, dass halt jemand, der das Buch geschrieben hat und entsprechend noch viel näher am Text ist, wie jetzt Agatha Christie, nicht der beste Rezipient eines Films über das Buch ist.
Tja, da sind wir ja einer Meinung.
Das ist ja super. Ich habe noch ein letztes Zitat von Synecy, so ein Blog, der hat sehr schön, der sagt nämlich, bereits in den ersten 10 Minuten musste ich, ob der Dialoge zwischen Mr. Sir Wilfried und seiner Pflegerin öfter lachen als im gesamten Scary Movie 4.
Na gut.
Scary Movie 4. Ich vermute, dass der Blogpost geschrieben wurde, als Scary Movie 4 gerade in den Kino war. Und was der Film in Bezug auf Zitate und Referenzen habe ich relativ wenig Spannendes gefunden. Das Spannendste, was ich noch persönlich fand, war Remington Steele. Da wird die Geschichte mit dem Treppenlift zitiert.
Ah, und verstehst du sie dort? Du hast es gar nicht gesehen, ne?
Doch, Remington Steele habe ich gesehen und geliebt, aber das ist ewig her, das ist aus den 80ern. Nee, da wird aber halt direkt auf Sir Wilfried referiert, also da taucht irgendwie ein Treppenlift auf und hier James Bond, wie heißt er? Pierce Brosnan bringt genau Charles Laughton, also den Schauspieler, irgendwie damit in Bezug.
Mhm.
Ich kann mich nicht erinnern, ich habe den als kleiner Junge gesehen.
Hast du noch viel?
Nee, das war's.
Echt?
Ja. Du wolltest immer noch irgendwas sagen.
Ja, ich wollte dich fragen, wie viele Punkte du dem Film gibst. Denk dran, du findest ihn nur gut.
Ja, 72 Punkte ist nur gut.
Boah, voll fix.
Und du?
Ich denke jetzt nicht daran, wie viel.
Nein. Sag, wie viel der. Denk einfach, sehr gut ist 100 bis 80.
Mhm.
Na, oder.
Da kriegt er 90. Oh, nee, jetzt.
Nee, ich sag gar nichts. Nein, das lassen wir. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Kommt gut durch diese Nacht oder wann immer ihr den Podcast hört. Gut durch den Tag. Wir hören uns bald wieder, denn auch bald heißt es wieder Spätfilm.
Kino in deinem Gehörgang. Achso, wenn übrigens jemand Bock hat auf Geräuschequizze, dann kann er das gerne irgendwie kundtun in diesen Kommentarmöglichkeiten auf dem spätfilm.de.
Die Webseite Links, nennt
genau.
Sich so.
Blog. Oder woanders, wo man irgendwas an uns schreiben kann. Achso, ja, auch übrigens jetzt seit neuestem via Twitter.
@spätfilm.
Da mache ich gerne jetzt auch wieder das Geräuschequiz. Ich habe es bisher nur einmal gemacht. Gut, dann auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
in your ear, I'm wild about that thing. It makes me laugh and sing. Give it to me, Papa, I'm wild about that thing. Do it easy, honey, don't get rough. From you, Papa, I can't get enough. I'm wild about that thing. Sweet joy it always brings. Everybody knows it, I'm wild about that thing. Please don't hold it, baby, when I cry. Give me every bit of it, else I'll die. I'm wild about that thing. Yada jing, jing, jing. All the time I'm crying, I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all? I'm wild about that thing. Just give my bell a ring. You can press my button. I'm wild about that thing. If you want to satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm wild about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm wild about that thing. Come on, turn the lights down low. When you say you're ready, just say let's go. I'm wild about that thing. Come on and make me feel it. I'm wild about that thing. Wild about it when you hold me tight. Let me linger in your arms all night. I'm wild about that thing. My passion's got the flame. Come on, hear me cry. I'm wild about that.